NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Mit Henning Cordes, guten Abend. Clubs geschlossen, Bühnen abgebaut, Konzertabsagen überall. Das neuartige Coronavirus trifft die Musikbranche knüppelhart. Und nicht nur Musiker. Vom Tontechniker zum DJ zum Caterer, allen brechen in Zeiten von Covid-19 Aufträge weg. Die Perspektive sieht eher düster aus, speziell heute am Tag des Kontaktverbots. So schnell ist kein Halligalli mehr in Sicht. Und das gerade in einer Branche, in der ohnehin viele keine besonders hohen Rücklagen aufbauen können. Wir vom Nachtclub haben diese Woche reichlich Interviews geführt mit Kulturverbänden und vor allem direkt mit Künstlern, wie sie versuchen, mit der Krise umzugehen und wie sie Auswege auftun. Das in den kommenden knapp 60 Minuten. Prall gefüllte Sendung, wird gut, bleiben Sie dabei. Real Estate eröffnen Nachtclub über Pop mit Gone, einem Stück vom neuen Album The Main Thing. Um Corona und die Musik geht es hier heute Abend mit einer Sendung, die deutlich anders ist als die anderen Programme, die wir hier sonst senden. Auch wir arbeiten inzwischen zum guten Teil von zu Hause aus. Angesichts der besonderen Lage versuchen wir heute mal etwas anderes. Anstatt knapp 60 Minuten reiner Talk mit Musik brechen wir die Sendung auf und versuchen uns an einem Überblick, ein Potpourri mehrerer Interviews und Beiträge. In diesen Tagen ändert sich ja beinahe täglich etwas an der politischen Lage. Fakt ist aber, die Corona-Krise trifft Künstler besonders schwer. Unzählige sind plötzlich arbeitslos. Teile der Bundesregierung und auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters haben nun Hilfe angekündigt. Was sich da in Berlin in diesen Tagen entwickelt, das weiß die Kollegin Maria Ossowski vom RBB.
3 Millionen Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer gibt es insgesamt. Nahezu die Hälfte arbeitet im Kulturbereich. Diese Selbstständigen sind akut existenziell bedroht. Neben Krediten bis zu 30.000 Euro, von denen der Bund 80% des Risikos übernimmt, gibt es jetzt ein milliardenschweres Hilfspaket. Monika Grütters.
Für Zuschüsse, also richtig Geld, was man einmal bekommt und nie zurückzahlen muss, sollen bis zu 40, vielleicht sogar 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Das müssen wir bis Montag noch mal abwarten. Wir wissen, dass fast 1,5 Millionen Solo-Selbstständige tatsächlich in der Kreativwirtschaft beschäftigt sind. Und für die ist das natürlich in erster Linie ein ganz wichtiges Angebot.
Parteiübergreifend und bundländerübergreifend arbeiten die Politiker zusammen, um die finanziellen Nöte abzufedern. Voraussichtlich 80.000 Kulturveranstaltungen sind jetzt von März bis Mai abgesagt. Der geschätzte Schaden durch fehlende Einnahmen liegt allein bei 1,25 Milliarden. Wie kommen die Geschädigten nun an die Bundeszuschüsse?
Das soll so unbürokratisch wie möglich gehen und wird deshalb über die Länder wahrscheinlich abgewickelt werden. Ich kämpfe noch um was Zweites, nämlich darum, dass wir möglicherweise in der Künstlersozialkasse etwas flexibler mit dem Bundesanteil umgehen. Dann würden wir nämlich auch die Verwerter, also zum Beispiel Verlage oder Galeristen, auch tatsächlich entlasten können. Und natürlich, das finde ich ganz wichtig, wir haben erkannt, dass für viele Kleinunternehmer, ob das Kinobetreiber, Galeristen, ob das Verlage sind oder auch Privattheater,
der Bundestag wird das Hilfspaket in der folgenden Sitzungswoche beschließen.
In diesem für uns bis vor kurzem ja noch wirklich völlig undenkbaren Ausnahmezustand, in dieser geradezu historischen Situation, brauchen wir die Kultur mehr denn je. Es ist, glaube ich, jetzt ganz vielen schlagartig noch einmal klar geworden, Künstler sind nicht nur nicht verzichtbar, sondern sie sind lebenswichtig. Wir sehen uns in einer Situation wie dieser ja mehr denn je danach, dass uns so ein bisschen Orientierung gegeben wird. Und es sind ja die Künste, die auch Sinn stiften und nach Antworten auf letzte Fragen suchen. Deshalb möchten wir sie gerade jetzt nicht im Stich lassen, nicht entmutigen, sondern sie bitten, arbeitet weiter für uns, wir brauchen euch.
So sieht es Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin. Aber noch sind das alles hübsche Vorhaben für nächste Woche. Für Kleinunternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige der freien Berufe ist eine Einmalzahlung von 9.000 Euro geplant. Für 3 Monate bei bis zu 5 Beschäftigten. So heißt es zumindest aus dem Bundesfinanzministerium. Noch ist von den erwähnten bis zu 50 Milliarden Hilfspaket kein Penny gerollt. Morgen will die Regierung einen Nachtragshaushalt durchbringen, danach sind wir schlauer. Die Künstler allerdings haben schon seit Tagen keine Einnahmen mehr. Andrea Rothaug versucht sich in diesen Tagen deswegen als Ersthelferin. Sie steht dem Hamburger Verein Rock City vor, der versteht sich als Interessenvertretung von Musikern und Musikerinnen. Andrea Rothaug jetzt im Interview mit meiner Kollegin Birgit Reuter.
Wie habt ihr auf die Situation reagiert? Wie hat sich Rock City, das Zentrum für Popularmusik, aufgestellt?
Wir haben, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr vor 10 Tagen direkt reagiert. Wir haben natürlich beobachtet, was in den Clubs, auf den Festivals, in den Venues in ganz Deutschland los ist. Ich bin ja nicht nur die Geschäftsführerin von Rock City, der sogenannten Gewerkschaft der Musizierenden hier in Hamburg im Bereich Popularmusik tätig, sondern eben auch Präsidentin des Bundesverbandes für Popularmusik. Das heißt, man konnte auch in die anderen Bundesländer schon gucken. Natürlich wussten auch wir nicht, was da so schnell auf uns zukommt, und waren erst noch gelassen und dann musste es ganz schnell gehen. Wir haben also als erstes ein Corona-Fon eingerichtet für diejenigen, die direkte Hilfe brauchen, denn wir kümmern uns ja um diejenigen, die hier in dieser Stadt für Musik sorgen, und zwar auf den Bühnen, auf den Events, auf den Messen, Partys, Hochzeiten, Firmen und so weiter, sowohl für den Nachwuchs und die kleineren und Kleinstfirmen als auch für die großen Bands wie Meute, Deichkind und ähnliche. Das heißt, wir sorgen dafür, dass ihre Struktur in der Stadt gut ist, und die war von jetzt auf gleich weg. Das fing an mit den androhenden Tausender-Veranstaltungen, die weg waren, und dann ging ja alles ganz schnell. Das heißt, wir haben da eine schnelle Blitzumfrage geschaltet für Musikerinnen, haben sie ausgewertet, haben sie an die Politik geschickt. Wir haben sofort politisch Druck gemacht im Bund, bei Grütters, Staatsministerin Grütters, Spahn und so weiter. Aber auch hier im Land, in der Kulturbehörde, bei Carsten Broster, den wir alle kennen als Senator für Kultur und Medien und so weiter. Also in der Politik, in den Behörden. losgegangen und haben uns aber auch zusammengeschlossen mit anderen Verbänden hier in Hamburg, wie Clubkombinat und Livecom, aber auch andere Verbände, sodass wir Schulter an Schulter arbeiten können. Wir haben Factsheets gebastelt die ganze Nacht, weil so viele Fragen über das Corona-Phone eingegangen sind. Auch wir uns natürlich vieles gefragt haben. Wir haben eine Sonderseite gemacht, wir haben Spendenaufruf gemacht, machen den immer noch, arbeiten jetzt gerade zusammen mit Bonedo, machen Soli-Shirts und mit vielen anderen zusammen, damit Geld reinkommt, in einen Ausfallfonds für diejenigen, die jetzt sofort Soforthilfe brauchen und eben gar nichts mehr haben. Das sind unfassbar viele, gerade im Nachwuchsbereich, wo zwar der Club selber, wo sie auf der Bühne stehen und spielen mit ihrem eigenen Repertoire, gar nicht viel Gage zahlt, wenn überhaupt. Aber diese Leute, die bespielen in Hamburg die Events. Also die Messen, unsere Partys, unsere Firmenfeiern, unsere Hochzeiten, alles, was im Grunde an Musizierenden auf diesen Bühnen ist. Und davon wird das, davon leben die. Davon, da fließt das Geld, da sind die Honorare ein bisschen höher als der Hutdeal in einem Club. Und das ist alles auf einmal weggefallen.
Und bei eurer Blitzumfrage, die du erwähnt hast, die ging bis Sonntag, 15. März. Ihr seid nun kein Marktforschungsunternehmen, aber welche Daten konnten da auf die Schnelle erhoben werden? Wie hoch ist ungefähr der durchschnittliche Verdienstausfall bei einer Musikerin, einem Musiker? Kann man das überhaupt beziffern? Weil du hattest ja schon erwähnt, dass ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler betroffen sind, welche die auf Hut spielen und welche die große Hallen füllen.
Genau, also es gibt alles Mögliche, deswegen ist die Summe sozusagen schwer konkret zu benennen. Aber im Grunde ist es ganz einfach, 100% fallen weg. Das, was man nicht in einer Summe benennen kann, kann man in einer Prozentzahl sagen. Das heißt, wenn das öffentliche Leben, das kulturelle Leben von jetzt auf gleich weg ist, dann sind die Leute, für die wir arbeiten und die immer im akuten Grenzkostenbereich arbeiten, überhaupt nicht überlebensfähig. Also 100% der Einnahmen sind weg und damit kann man nicht mehr leben. Das heißt, es ist egal, die meisten haben, ich sage jetzt mal 12.000 Euro im Jahr. Ne? Unsere Branche ist prekär in diesem Bereich. Andere haben sehr viel mehr Geld, das sie verdienen, aber immer wieder reinvestieren. Also erfolgreiche Bands reinvestieren, zahlen in ihre Teams, in ihre Stagehands, in die Leute, die die Grafik machen, die die Videos machen, die die Kostüme machen, das Bühnenbild und so weiter. Das heißt, Sängerin sein, Technikerin sein, Veranstalterin sein, Tänzerin, eine Band, ein Ensemble, ein DJ, die haben jetzt mit gravierendsten finanziellen Einbußen zu tun, und zwar von jetzt auf gleich. Und das wird sich in der Zukunft ganz stark auswirken. Nicht nur, dass man das Vertrauen verliert, Musik als Beruf überhaupt noch in Betracht zu ziehen, sondern das, was jetzt nicht aufgeführt wird, das, was jetzt nicht verkauft wird an Platten, an Songs, an Tracks, das habe ich auch nächstes Jahr nicht als Tantiem von der GEMA, von der GVL und ähnliches. Das heißt, die Folgen, da wenn ein Jahresverdienst sozusagen derart in Gefahr gerät, sind weitreichend in die Zukunft.
Andrea Rothaug vom Verein Rock City im Gespräch mit unserer Autorin Birgit Reuter. Weil wir im NDR auf uns und unsere potenziellen Studiogäste aufpassen müssen, laden wir in diesen Tagen niemanden mehr ins Studio ein. Die Interviews der heutigen Sendung sind also alle voraufgezeichnet, auch mit dem nötigen Abstand via Telefon. Wir bitten daher um Nachsicht, wenn es zwischendrin mal etwas knistern und knacken sollte. Bevor Andrea Rothaug hier gleich noch die Zukunftsaussichten für die Musikwirtschaft ausmalt, zwischendrin mal etwas Musik. Denn irgendwoher müssen die erwähnten Tantiemen ja auch kommen. Die folgenden gehen an Andy Schorf, der Song heißt Living Room.
Clara stands beside us, she is ordering a drink. She says hello to says hi and asks about her boy. She says he's fine and there's a pause. She says it's funny that you ask. Today I had a strange experience. I remembered once when I was
girl. My father came home late from work. I had drawn a picture for him in school that day, and I wanted to show him. He said, go show it to your mother, dear. But I drawn it just for him, just for him, just for him, just for him. Anyways, today my son came home from school and he had drawn a picture. To give a shit, to give a shit. Clara walked away and Charlie looked at me with wide eyes, like we had accidentally walked into some stranger's living room.
Andy Schauf beim Nachtclub über Pop. Heute mit einem Stand der Dinge zu dem, wie Corona die Musikwirtschaft einmacht und wie verschiedene Seiten dem entgegenwirken wollen. Eben haben wir schon gehört, was der Bund nächste Woche alles vorhat. Jetzt ein kurzer Blick in die norddeutschen Länder. Da sind inzwischen überall Soforthilfen für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige geplant. Und genau das sind Künstler und kleine Kulturbetriebe häufig. In Schleswig-Holstein sollen die Hilfen zum Beispiel 100 Millionen Euro umfassen. Das sind dann Zuschüsse von mindestens 2.500 Euro pro Fall. Sind ein paar Mitarbeiter da, dann soll es auch mehr geben können. Vergleichbare Maßnahmen haben auch die Regierungen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg versprochen. Eben haben wir hier bereits schon Andrea Rothaug gehört. Die sitzt in Hamburg und steht Rock City vor. Der Verein sieht sich als Interessenvertretung der Musikerinnen und Musiker der Stadt. Und er wird auch unabhängig von Corona zu gut 50% von der Hamburger Kulturbehörde finanziert. Nun soll es also auch direkt Geld von der Stadt für Kulturschaffende geben. Auch dazu hat sich Andrea Rothaug diese Woche im Interview geäußert. Meine Kollegin Birgit Reuter hat es geführt.
Sind das für euch, für die Akteure in der Popszene, beruhigende Aussichten? Oder fragt ihr euch jetzt gerade einfach nur, wie soll das Geld überhaupt zu uns kommen und vor allem wann?
Ja, also wir sind zunächst einmal natürlich sehr, sehr froh und dankbar, dass Kultursenator Broster sich dort zusammen mit seinem Team in der Behörde eingesetzt hat dafür, dass das überhaupt möglich ist, dass das so schnell möglich sein wird und dass wir einen Fonds haben, der 40 Millionen stark ist. Das ist schon mal ein gutes Signal. Wir haben uns alle sehr stark dafür eingesetzt, insbesondere Rock City hat sich eben für die Solo-Selbstständigen und die Musiker und Musikerinnen eingesetzt. Und wir sind froh, dass sie hier Beachtung finden. Das muss man ganz klar sagen. Beruhigend ist es deshalb natürlich nicht. Das sind keine beruhigenden Aussichten. Also wenn wir nach Berlin gucken, da haben wir ein Paket von 100 Millionen Euro. Wenn wir nach Bayern gucken, da ist die Mindestgrenze nicht 2.500, sondern 5.000 Euro. Und wenn ich mir vorstelle, dass in einem Flächenland oder einer Stadt wie Berlin die Lebenshaltungskosten natürlich weit geringer sind als in Hamburg, dann bin ich doch eher beunruhigt als beruhigt. Also das wird nicht reichen. Wir haben insbesondere das Problem mit den Band-GbRs, die gemeinhin eben nicht als Firmen oder als Firmen gelten. Das heißt, da sind wir auch weiterhin dran. Aber wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, dass es so weit überhaupt gekommen ist. Wir sind auch sehr dankbar, dass die Behörde mit den Krankenkassen, mit den Vermietern in der Stadt spricht und sich um Stundung oder Ausfall bemüht. Aber das, was beispielsweise den Kreditrahmen angeht. Also es ist toll, dass hier und da Kredite gegeben werden. Das ist super, besonders für die Firmen, Institutionen und so weiter. Aber für den kleinen Musiker ist es keine Perspektive. Denn er ist schon sozusagen prekär. Wenn er sich da auch noch verschuldet, ist das natürlich keine ganz ungefährliche Situation.
Andrea, du hattest ja erwähnt, dass ihr mit mehreren zusammengesessen habt, auch in der Kulturbehörde mit Carsten Broster. Nun ist ja allein in Hamburg die Musikszene sehr divers aufgestellt. Es gibt eben die freischaffenden, ja, Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer, Künstlerinnen, Künstler. Dann gibt es Clubs, die schon in größeren Verbänden zusammenarbeiten. Es gibt Agenturen unterschiedlicher Größe, Veranstalter, die ja mit ganz anderen Summen hantieren. Wie ist die Szene da aufgestellt? Gibt es Solidarität oder beginnt jetzt so ein bisschen das Hauen und Stechen um die Zuwendung, weil natürlich jeder für sich gucken will, wie halte ich jetzt diese Krise durch?
Ja, also in Hamburg ist es ja so, dass wir sehr gut aufgestellt sind, was die Verbände angeht und hier Solidarität in der Sache und für die gesamte Musikbranche zu bewahren, ist unser erklärtes Ziel, auch zusammen mit Stadtkultur, also dem Verband der Stadtkulturtätigen und vielen anderen. Also es sind so insgesamt, würde ich jetzt mal bummelig sagen, 12 Institutionen. Da solidarisch zu sein, das ist unser absolutes Ziel. Selbstverständlich gelingt uns das nicht immer. In dem Moment, wo der Topf klein ist, ist die Konkurrenz immer groß. Und da heißt es, ganz vorne zu stehen und dann mitunter auch zu gucken, was macht eigentlich mein Stall sozusagen, wie geht es ihm? Also die Livecom hat oder das Clubkombinat hat gleich eine Initiative Clubrettung Hamburg beispielsweise ins Leben gerufen. Wir haben Music Support Hamburg ins Leben gerufen. Also das ist dann schon so ein bisschen unübersichtlich mitunter. Aber wir alle, ich würde mal sagen, haben das Ziel, da solidarisch zu handeln. Und wenn es um ein Hauen und Stechen geht, dann wird's blutig. Das war aber schon immer so.
Andrea Rothock vom Verein Rock City im Interview mit unserer Autorin Birgit Reuter. Ganz so blutrünstig will ich die Sache hier aber nicht stehen lassen. Gleich habe ich noch ein paar ganz erstaunliche Beispiele, wie die Corona-Krise den Kulturbetrieb auch positiv anspornt. Das alles nach dem folgenden Song. Das ist ein neu bearbeitetes Werk von Jill Scott-Heron. Dessen Album I'm New Here hat Mackaya McCraven nochmal komplett neu überarbeitet. Bei ihm nennt sich das dann folgerichtig We Are New Again.
I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Thank you. the closest thing I have to voice reason.
Jill Scott Heron, aufgearbeitet von Micaiah McCraven, I'm New Here bzw. We Are New Again, das Album dazu. Igor Levit ist keineswegs New Here, von Beruf ist er Star-Pianist, doch auch Star-Pianisten haben in diesen Tagen kein Publikum mehr, zumindest nicht in Konzertsälen. Jeden Abend um 7 macht Igor Levit inzwischen eine Kamera und ein Mikro an und spielt Klavier, live im Stream auf Twitter. So hört sich das an. Igor Levit gerade mit etwas Schumann. Levits Twitter-Konzerte haben inzwischen schon ganz schön die Runde gemacht. Zehntausende hören dazu. Andrea Rothaug vom Verein Rock City sieht Aktionen dieser Art allerdings nicht durchweg positiv.
Das, was wir gerade im Netz beobachten auf allen Kanälen, ist Musiker, die zu Hause sozusagen via Streaming und Ähnlichem ihre Kunst zeigen, sich anpassen, Songs machen über Nudeln und Klopapier und so weiter und so fort. Also wir sehen, dass der Kreativität ist kein Ende gesetzt und das soll auch nicht so sein, sondern im Gegenteil, Kunst kommt ja, wie wir alle wissen, nicht von können, sondern von müssen, und damit kann man sich immer auf den Selbsterhaltungstrieb dieser Szenerie verlassen. Aber also was den kreativen Output angeht. Wenn wir aber dahin gucken, wo Geld verdient wird, also wie komme ich eigentlich dazu, über meine PayPal-Spende oder über Verkauf von Waren in Shops und so weiter und so fort, wie komme ich dazu, tatsächlich Geld damit zu verdienen? Und ich denke, hier sind wir stark in einer Anpassungsphase begriffen, denn da habe ich jetzt noch keine weitreichenden Konzepte gesehen, die tatsächlich das ersetzen, was uns hier gerade weggebrochen ist. Also es entwickelt sich und wir gucken da stark hin. Wir entwickeln zurzeit selber ganz stark Formate sozusagen, damit Musiker gestreamte Formate senden können. Wir versuchen Plattformen zu schaffen, wo eben gemeinschaftlich Merch verkauft werden kann und so weiter und so fort. Also wir sind da in vielen Bereichen gerade selbst kreativ und haben mehrere Taskforce eingesetzt, damit hier Kreativität, Streaming, aber auch Shop-Möglichkeiten für Hamburger Musiker und Musikerinnen da sind.
Andrea Rothaug vom Verein Rock City. Nicht nur die Interessenvertreter der Hamburger Musiker machen etwas in diese Richtung, auch die Kulturredaktionen des NDR haben sich etwas ausgedacht. Die Aktion heißt Kultur trotz Corona. Der Kollege Jan Ehlert aus der NDR Kulturredaktion in Hannover erklärt, was sich dahinter verbirgt.
Kein Auto mehr vor keiner Tür. Kein Billigflug nach Kairo mehr.
Und auch kein Konzert, keine Lesung, kein Theater. Das Coronavirus hat unsere Welt verändert. Doch auf Kultur müssen Sie nicht verzichten, denn es gibt Kultur trotz Corona, die NDR-Bühne. Der NDR bietet Künstlerinnen und Künstlern aus dem Norden eine virtuelle Plattform, auf der sie eine Kostprobe ihres Könnens zeigen können, per Video von zu Hause. Auch der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonieorchesters ist mit dabei und greift selbst zur Bratsche.
Hi, I'm Alan Gilbert, Chief Conductor of the NDR Elbphilharmonie Orchestra. I bring you greetings from my home in Stockholm.
Die Tanzkompanie Oldenburg macht ebenfalls mit und zeigt, wie sich das Ensemble in den eigenen vier Wänden fit hält. Die Sängerin Anna Depenbusch spielt für die virtuelle NDR-Bühne eines ihrer Lieder auf der Ukulele und der Schauspieler Klaas Schramm vom Oldenburgischen Staatstheater hat im erzwungenen Hausarrest für Kultur trotz Corona ein Gedicht geschrieben.
Hausarrest ist die Pest. Mit zwei Kindern daheim. Was könnte schlimm, schöner sein?
Töne, Tänze, Texte. Schritt für Schritt entsteht so ein virtueller kultureller Ort, der zeigt, wie vielfältig Kultur im Norden ist. Auch dann, wenn Konzerthäuser, Theater und Museen geschlossen bleiben. Gemeinsam kommen wir durch diese schwierigen Zeiten, meint auch der Akkordeonist Martinas Lewitzkis, der in diesem Jahr, so hofft er, im Juni beim Eröffnungskonzert der Festspiele MV spielen wird. Und Musik, davon ist Lewitzkis überzeugt, kann uns in diesen Zeiten helfen.
I just want to tell you that we will get through these difficult times and the music, of course, helps us do that.
So wollen die Kulturredaktionen des NDR gemeinsam mit der Aktion Kultur trotz Corona, die NDR-Bühne, ihren Teil dazu beitragen, dass Sie auch zu Hause weiter Kultur genießen können, in all ihren Facetten. Zum Beispiel Musik des Posaunisten Nils Landgren, der sicher ist, auch diese Ausnahmesituation geht irgendwann vorbei.
Und dann sehen wir uns wieder so schnell wie überhaupt möglich. Tschüss!
Kunstformen und Genres wild durcheinander. Unser Sammelbecken heißt Kultur trotz Corona. Und wenn Sie da mal etwas von anhören wollen, das geht via ndr.de. Anstatt irgendeines weiteren Home-Recordings habe ich jetzt aber mal wieder eine richtige Studioaufnahme. Und zwar von ein paar Nürnberger Rappern. Kurzes kleines Ding, Furch and Fisherman.
Scratching on the surface, trying to dig deep, searching for the purpose of what I achieved. Like I forgot my last record and let them rain on me. Lost contact with the same old me. Not ready to blame it on me. She's lying naked between them sheets, waiting on me. By the time I come home, she be waiting fatigue. I try to make myself believe, losing my self-esteem. Saying stupid shit like the road is the only place where men can breathe. Gotta collect my thoughts, somebody's interfering. Somebody with a Pocahontas appearance. She's like, I don't know you, but I know your songs though. Not enough to make a bond grow. I know I'm playing James Bond though, playing it cool. My grandma like, boy, I'm praying for you. Lord. Gotta get your ass back on track, cause you way off the route. I'm like, grandma, I'm sorry, but I'm not in the mood, nah. I don't think I can possibly move, nah, nah.
Sie hören NDR Info gerade mit Furch and Fisherman. Die Sendung heißt Nachtclub Überpop. Wir widmen uns heute Abend den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Musik im Norden. Bisher geht es hier fast ausschließlich um Musikerinnen und Musiker. Betroffen vom Wegfall der Live-Shows sind aber vorneweg auch die ganzen Veranstaltungsorte. Auch die haben ein Sprachrohr. In Hamburg ist es das Clubkombinat. Hier vertreten durch Tore Debor. Auch von ihm haben wir vor der Sendung ein paar kurze Statements eingeholt, aber nicht auf die herkömmliche Art mit Mikro in der Hand und Reportereinsatz da draußen. Auch wir halten Abstand, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten. Deswegen rauscht es jetzt gleich, das ist Telefonton. Aber Tore Debor hat etwas zu sagen. Laut dem Clubkombinat stehen etwa 30 kleine Clubs in Hamburg durch die fehlende Kundschaft vor dem Aus. Darunter etablierte Läden wie das Molotow, Übel und Gefährlich, der Nordspeicher und das Hafenklang. Tore Debor und das Clubkombinat haben bei den Clubs nachgefragt, was das in Zahlen heißt.
In dieser Woche vom 10. bis zum 12. haben wir das bundesweit mal erhoben in einer Blitzumfrage. die eine sensationelle Rücklaufquote hatte. Ich glaube, wir hatten irgendwie über 300 Musikclubs deutschlandweit, haben sich da innerhalb von diesen wenigen Tagen beteiligt. Da hatten wir einen durchschnittlichen Besucherrückgang von 24%, wurde uns da rückgemeldet. In Hamburg hatten wir allein in diesem Zeitraum 43 Konzerte, die kurzfristig ausfielen. Und mit einer Schadenshöhe von durchschnittlich ca. 5.000 Euro pro Konzert. Das hochgerechnet summiert sich jetzt auf Hamburg, haben wir mal ein bisschen gerechnet, auf 650.000 Euro Einnahmeausfall allein in einer Woche.
Debor leitet beim Clubkombinat inzwischen einen Krisenstab und der wird offenbar dringend gebraucht. Denn Clubbetreiber stehen in diesen Tagen vor Aufgaben, die sie so in der Art bisher wohl nur sehr selten kennengelernt haben. Nochmal Tore Debor.
Ja, das ist ein umfassendes Portfolio an Aufgaben, die jetzt zu tun sind. Das eine ist, den eigenen Laden-Shutdown sozusagen zu organisieren. Jeder Clubbetreiber steht jetzt erstmal vor der Herausforderung, sein Personal zu reduzieren oder auf Kurzarbeitergeld zu bringen. Das jetzt erstmal, also überhaupt die Vokabel Kurzarbeitergeld kannte bis vor zwei Wochen noch kein Clubbetreiber oder nur wenige Clubbetreiber, würde ich mal sagen. Also die Lernkurve ist extrem hoch und man muss sich plötzlich in Themen einarbeiten, die unserer Branche eher fremd waren. Und dann fängt man an, Stakeholder sozusagen mit seinen Getränkelieferanten, mit seinen Vermieter zu sprechen, mit allen möglichen, die halt an diesen Kostenblöcken mit verursachen, um erstmal die Liquidität zu halten. Das ist im Moment das größte Ziel von allen, die Konten, wenn denn überhaupt was auf den Konten ist, diese noch möglichst lange zu halten, damit es nicht sofort in den roten Bereich geht und man dann bis vor kurzem ja noch hätte sofort Insolvenz anmelden müssen. Aber die Sorge, die uns alle umtreibt, sind einfach, wie man einen Kulturbetrieb über mehrere Wochen bis hin zu Monaten schließen kann und dennoch am Ende irgendwie mit seinen Stakeholdern wie Mieter, Stromlieferant, den ganzen Kostenapparat, den ein Musikclub auf der Uhr hat, der muss halt irgendwie gedeckt sein. Und da stehen gerade 100% Fragezeichen.
Den Musikclubs scheint es also ziemlich ähnlich zu gehen wie den vorhin besprochenen Musikerinnen und Musikern. Und solange sich noch alle im Limbo befinden und niemand so recht weiß, wie viel Gegengift die angekündigten Finanzspritzen tatsächlich abdrücken, solange versuchen auch die Clubs, ihre Sache schon mal selbst in die Hand zu nehmen. Und zwar einmal mehr mithilfe von Streaming-Angeboten. Zumindest klingt das bei Tore Debor so.
Berlin hat es sich jetzt erstmal mit United We Streamed an den Start gegangen. Bremen hat zum Beispiel auch was gestartet. Und für die Clubrettung in Hamburg haben wir ein Programm aufgelegt, aus dem Boden geschustert, muss man sagen. Die heißt SOS, Save Our Sounds. Und da geht es um Club Support Hamburg, Clubrettung und die Clubstiftung, die wir Gott sei Dank vor 10 Jahren zusammen mit der Stadt gegründet haben. Die kann hier wirklich eine Schlüsselrolle spielen, dass wir zumindest in Hamburg den Kollateralschaden vielleicht vermeiden. Wir rufen dazu auf, direkte Spenden an die Clubstiftung zu machen. Ab 20 Euro haben wir einen Clubretter Hamburg, Bandana-Tuch, was wir mit beipacken, wenn man uns die Adresse überlässt. Dieser Spendenaufruf wird begleitet von verschiedensten Aktionen durch die Clubs. Wir haben schon erste auch Streams in Hamburg. Das Übrigens Gefährlich hat schon gestreamt, der Südpol streamt. Und das wird die nächsten, ich prophezei das mal so, Wochen massiv zunehmen. Und wir als Clubkombinat haben uns jetzt die Aufgabe angenommen, all diese Vielfalt an Rettungsaktionen, die die einzelnen Clubs jetzt machen, darzustellen. Weil das ist eine unserer Stärken in Hamburg, die wir auch schon seit mehreren Jahren machen, ist Gemeinschaftswerbung.
Gemeinsam also auch die Aktion Save Our Sounds, die Hamburger Clubs sammeln Spenden. Einmal mehr passiert so etwas nicht nur in Hamburg, eben erwähnt, zum Beispiel auch in Bremen sammelt ein Projekt für den Kulturbetrieb. Bremen ist, heißt das, deutschlandweit lassen sich all die Soli-Aktionen kaum überblicken. Auch die folgende Musikerin hat gerade erst um Spenden gebeten. Als es in Europa mit Corona so richtig losging, war die Amerikanerin Torres gerade hier auf Tour. Und obwohl sie inzwischen eine international durchaus etablierte Künstlerin ist, war es selbst bei ihr finanziell offenbar so eng, dass sie und ihre Band allein keine frühzeitige Rückreise in die USA bezahlen konnten. Der Spendenaufruf scheint aber geklappt zu haben, zumindest ist Torres inzwischen nach abgebrochener Tour wieder in den USA. Und jetzt hören wir sie hier vom neuen Album Silver Tongue, das ist Dressing America.
Keep us warm. but I don't know that you stay cold. Come on, you're always telling me I don't know who you are. Come on, mama, I tend to sleep with my boots on. Should I
Nachtclub über Pop heute Abend mit dem Versuch eines Überblicks, was Corona mit der Musiklandschaft macht. Normalerweise hören Sie an dieser Stelle längere Talks. Das ist in der heutigen Sendung aus gegebenem Anlass nicht der Fall gewesen, aber zum Ende hin soll es ja nochmal in die althergebrachte Richtung gehen, mit einem vergleichsweise längeren Talk. Der Countertenor David Erler hat sich etwas ausgedacht. Er ist selbst freischaffend und er hat eine Online-Petition gestartet. Die läuft bei Open Petition und nennt sich Hilfen für Freiberufler und Künstler während des Corona-Shutdowns. Sie richtet sich an Bundesfinanzminister Scholz. Und wir würden sie hier nicht erwähnen, wenn nur seine Tante und deren Nachbarin mitmachen würden. Über 270.000 Unterstützer haben da inzwischen unterschrieben. Meine Kollegin Siri Keil hat David Erler gesprochen und sich erklären lassen, was genau er fordert und wie ihn als Sänger und Musiker die Krise im Alltag trifft. Jetzt hier Staffelübergabe Siri Keil.
Wissen Sie noch, wann es bei Ihnen Klick gemacht hat, was der Auslöser war für Sie, sich hinzusetzen und zu sagen, so jetzt schreibe ich die?
Ja, das war eben an diesem Mittwoch, den 11. März, da gab es bei mir die ersten Absagen von Konzerten und relativ schnell dann auch Rückfragen von Kollegen, mit denen ich diese Konzerte gesungen hätte, die sich bei mir erkundigt haben, ob mir das auch abgesagt wurde und wie es denn überhaupt aussieht und weitergeht. Und dann ging auf Facebook relativ schnell so eine Art Petition rum, die nur aus einem Satz bestand und die ich deswegen, weil sie so wenig Informationen bot, ungern unterschreiben oder weiterleiten wollte. Und dann habe ich mich kurzerhand selbst hingesetzt und ehrlich gesagt relativ spontan einfach diese Petition runtergeschrieben und online gestellt. Dass die dann so einen Zuspruch bekommt, hätte ich gar nicht erwartet.
War das Ihre erste Petition, die Sie je geschrieben haben?
Ja, das war mein erster Versuch.
Sie sagen gerade, dass der Zuspruch Sie hat Sie überrascht. Hatten Sie mit irgendwas gerechnet?
Nein, ehrlich gesagt, nicht mit irgendwas gerechnet. Das war so eine spontane Reaktion von mir. Ich dachte, ich müsste irgendwas formulieren und das online stellen, aus einer spontanen Eingebung heraus. Und wie gesagt, dass das so einen enormen Zuspruch erfährt, das finde ich vollkommen überwältigend nach wie vor.
Ich würde ganz gerne mal auf die drei Kernforderungen zu sprechen kommen, die Sie formuliert haben. Das ist einmal unbürokratische Überbrückungsgelder in Form eines temporären bedingungslosen Grundeinkommens. Also ich raff das jetzt ein bisschen zusammen. Dann ein Hilfsfonds zum Ausgleich real entfallender Einnahmen und so eine Art Kurzarbeitergeld, bei dem Nettoeinnahmen zugrunde gelegt werden. Ja. Woran haben Sie sich denn dabei eigentlich orientiert? Haben Sie das einfach so runtergeschrieben, weil Sie das spontan im Kopf hatten, oder haben Sie sich da auf irgendwelche Quellen bezogen?
Diese drei Forderungen habe ich nachträglich noch eingefügt in die Petition, aber auch das war einfach nur, damit da irgendwas Konkretes noch dazusteht, ehrlich gesagt. Ich beanspruche da auch keine Vollständigkeit für mich im Rahmen dieser Forderungen, sondern das waren nur Ideen, damit da irgendwas Greifbares steht. Relativ schnell bin ich natürlich auf die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gekommen, weil ich die Idee sowieso grundsätzlich schon sehr sympathisch finde seit einigen Jahren und weil das aus meiner Sicht den allermeisten Freiberuflern und Künstlern, die ich so kenne, am schnellsten und unbürokratischsten helfen würde. Die Sache mit den Hilfsfonds war dann noch so eine spontane Idee, weil ich eben dachte, man müsste tatsächlich irgendwie es schaffen, dass es eine Art Ausgleich für das, was uns jetzt gerade allen wegfällt, gibt. Und die Sache mit dem Kurzarbeitergeld Plus, die habe ich offen gestanden bei Gregor Gysi geliehen, der so etwas vorgeschlagen hat.
Mhm. Sie haben natürlich bei diesen Petitionen auch Kommentarleisten. Da gibt es einen Einwand, der immer wieder kommt, und zwar der Fokus würde zu stark auf Künstlerinnen und Freiberuflerinnen liegen. Wie begegnen Sie der Kritik? Finden Sie den gerechtfertigt oder?
Ich finde den einerseits gerechtfertigt, andererseits habe ich dann versucht, auch in einer auch nachträglich hinzugefügten Schlussbemerkung noch zu erklären, wie das zustande kam eigentlich. Ich habe das, wie gesagt, ziemlich spontan runtergeschrieben, eben aus meiner Sicht als Sänger, als Musiker und hatte dabei auch eben viele meiner Musikerkollegen im Sinn. Und deswegen ist dieser Fokus so auf die Künstler gerichtet. Ich habe dann später auch nochmal eine Newsmeldung dazu geschrieben, in der ich das ein bisschen erklärt habe, in der eben steht, dass ich mich dann, nachdem diese Unterschriftenanzahl so enorm gewachsen ist, schwer tue, im Nachhinein noch viele Dinge hinzuzufügen und zu ändern, weil ich meine, dass das den Fokus der Petition so ein bisschen aufgeweicht hätte. Was ich allen, die mir das geschrieben haben, geantwortet habe, ist tatsächlich, dass ich im Hintergrund eine Liste führe mit allen Berufsgruppen, die mir bisher geschrieben haben. Und diese Liste ist wirklich enorm lang. Also ich bin da selber erstaunt drüber, wie vielfältig die Freiberuflerszene in diesem Land ist. Und es haben mir wirklich die verschiedensten Leute aus den verschiedensten Sparten geschrieben, dass sie das gut finden und dass sie sich auch gern ausdrücklich noch erwähnt sähen in der Petition. Wie gesagt, denen versichere ich, ich führe im Hintergrund diese Liste und versuche mein Möglichstes dann bei einer hoffentlich erfolgenden persönlichen Übergabe in irgendeiner Art und Weise auch diese Liste mit an den Mann zu bringen.
Die Petition, die Sie geschrieben haben, ist adressiert an Olaf Scholz in seiner Funktion als Bundesfinanzminister und ist mittlerweile offiziell eingereicht, korrekt?
Korrekt. Ich habe sie an den Petitionsausschuss des Bundestages geschickt und ich habe sie direkt an das Bundesfinanzministerium geschickt. Also das liegt dort vor. Und wir bemühen uns aktuell um irgendeine Form der persönlichen Übergabe.
Genau, als vierter Schritt der Petition ist ja auch angegeben, Dialog mit dem Empfänger. Sind Sie da zuversichtlich?
Jein. Mir wurden schon zwei Absagen geschickt aufgrund der derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen, was ich natürlich verstehe. Dennoch hoffe ich, dass es irgendeine Form beispielsweise der digitalen Übergabe oder sowas gibt, weil ich meine, dass das ein starkes Zeichen auch von Seiten der Politik an diese unglaubliche Anzahl an Unterstützern wäre. Und deswegen bin ich noch hoffnungsvoll, ja.
Sie schreiben in der Petition, Finanzkredite oder Darlehen helfen uns nicht weiter. Bleiben Sie dabei und würden Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum Sie das so sehen?
Ja, ich bleibe dabei, dass uns das nicht weiterhelfen würde. Und zwar vor allem deswegen, weil, und das kann man schon allein anhand des bei der Künstlersozialkasse ersichtlichen Durchschnittseinkommen von Künstlern sehen, weil die meisten oder viele von uns ohnehin am Rand des Existenzminimums leben. Wir könnten in absehbarer Zeit Kredite einfach gar nicht zurückzahlen. Das würde nicht funktionieren. Das würde uns nur noch mehr in eventuelle Schuldenspiralen stürzen. Und deswegen halte ich das nicht für das Mittel der Wahl. Zumal, das möchte ich auch noch betonen, es sich ja nicht um Folgen von unternehmerischem Versagen handelt, weswegen wir jetzt alle plötzlich vor dem Nichts stehen, sondern um einen staatlichen Eingriff. Und deswegen sehe ich tatsächlich den Staat auch in der Pflicht, da tatsächlich ganz konkret zu helfen und nicht nur Kredite zu gewähren.
Sie betonen in der Petition, dass es jetzt um das Überleben, Zitat, der Kulturnation Deutschland gehe.
Ja.
Können Sie sowas sagen wie, sollte jetzt nicht angemessen reagiert und gehandelt werden? Haben Sie ein Szenario, was Sie skizzieren können, was Sie dann befürchten? Wie sieht das dann hier aus?
Ich befürchte tatsächlich, dass, wenn nicht schnell gehandelt wird, dass dann ein großer Teil der Betroffenen ihren Beruf nicht mehr ausüben können wird. Was das in Zukunft heißen wird, das muss sich dann noch zeigen. Aber ich fürchte, ja, dass ein großer Teil der Kulturschaffenden aufgeben muss, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, um irgendwie überleben zu können, Miete, Strom, Lebenshaltungskosten, Versicherungen, andere Verbindlichkeiten bedienen zu können. Müssen wir irgendwie versuchen, an finanzielle Mittel zu kommen. Und wenn das nicht mit Hilfen von der Regierung passiert, werden wir auf andere Jobs ausweichen müssen. Und das wiederum wäre für die Kunst tatsächlich und für die Kulturszene ja eine große Gefahr, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Vielleicht nochmal ganz zum Schluss, David Aller, wenn Sie jetzt auf sich selber gucken, was macht Corona mit Ihnen und Ihrem Alltag?
Das stellt erstmal alles auf den Kopf natürlich. Also meine Kinder sind jetzt zu Hause, wir machen zu Hause Schulunterricht sozusagen. Ich bin nicht auf Tour, sondern ich bin zu Hause, was für meine Familie grundsätzlich erstmal schön ist. Wir rücken enger zusammen und merken, was wir aneinander haben. Wir merken auch, was wir an dem haben, was jetzt fehlt, was jetzt nicht stattfinden kann. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine gesellschaftliche Chance ist, dass sich jetzt zeigt, was wirklich wichtig ist und was jedem Einzelnen fehlt, wenn viele Dinge nicht stattfinden können. Ich hoffe, dass dadurch auch die Wertschätzung, die gegenseitige Wertschätzung, aber auch die Wertschätzung von solchen Veranstaltungen, wo ich zum Beispiel singe, aber auch von Schule, von öffentlichem Leben an sich, von sozialem Kontakt, dass das wieder steigen kann. Das ist die Chance, die ich in dieser Krise auch sehe, dass wir als soziale Wesen, die wir eigentlich sind, dieses Soziale wieder neu entdecken und beleben können, wenn dann das öffentliche Leben irgendwann wieder anlaufen darf.
David Erler mit einem ja doch optimistischen und versöhnlichen Abschluss in dieser Sendung voller Sorgen. Die Kollegin Siri Kall hat das Interview mit David Erler geführt. Hier auf NDR Info und speziell im Nachtclub werden wir das Thema Corona und die Musik auch nächste Woche weiter begleiten mit wechselnden Schwerpunkten. Abseits von Corona wird da ziemlich sicher auch der Country-Star Kenny Rogers eine Rolle spielen. Der ist vorgestern von uns gegangen im stolzen Alter von 81 Jahren. Doch anstatt, dass ich jetzt Islands in the Stream auspacke oder anderen Country-Pop, ich möchte die Sendung passend zum heutigen Thema etwas bittersweet ausklingen lassen. Und das war Nachtclub über Pop für heute. Ich bin Henning Cordes und der abschließende Song klingt zwar ziemlich beklemmend, aber tatsächlich ist das The Cure. Bleiben Sie gesund.
Spider-Man is having you.